Und wir kommen noch mal zu einem Text aus Kapitel 7, Verse 10 bis 17. Da ist ein älterer Mann, der hat gesundheitliche Probleme und geht zu seinem Arzt. Und sein Arzt sagt ihm, ja, dass seine Probleme daher rühren, dass er sich sehr einseitig ernährt und sehr viel von Fastfood lebt, also mit sehr viel fettigem Essen lebt. Der bekommt vom Arzt zu hören, dass er seine Ernährung grundsätzlich umstellen muss, wenn er eine Besserung erreichen möchte. Und der Arzt nimmt sich sogar so viel Zeit für ihn, er macht ihm eine Liste, dass er es auch versteht. Der schreibt links die Sachen auf, die man essen darf und essen sollte, und rechts die Liste, die er auf keinen Fall essen sollte. Er kommt nach Hause, erzählt das alles seiner Frau. Seine Frau macht sich die Mühe und kocht jetzt auch entsprechend, und er setzt das um. Aber nach einigen Wochen kommt seine Frau nach Hause und sieht auf dem Wohnzimmertisch einen Berg von Hamburgern. Jede Menge Pommes, unterm Tisch liegt noch ein leerer Pizzakarton. Die Frau bekommt fast einen Schrecken und sagt, Mensch, was isst du denn da? Der Arzt hat doch gesagt, du darfst diese Dinge nicht mehr essen. Ja, meine Liebe, weißt du, Schmatz, Schmatz, ich habe den Arzt gewechselt. Bei dem Arzt darf ich jetzt essen, was ich will. Die Wahrheit passt nicht jedem, oder? Und wenn die Wahrheit einem nicht passt, dann sucht man sich in der Regel Menschen, die einem das sagen, was man hören möchte. Wiederum kann es schnell passieren, dass, wenn wir diejenigen sind, die die Wahrheit sagen, und die Wahrheit ist ja manchmal unangenehm, nicht immer, aber manchmal, dass wir ganz schnell als Buhmänner dastehen. Deswegen heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Frage, wie verhält man sich, wenn Leute die Wahrheit nicht hören wollen und wir Gegenwind bekommen? Für unsere Verkündigung, für unser christliches Zeugnis, da bekommen wir doch schon mal die Worte zu hören, das ist doch nicht zeitgemäß, was du da sagst. Oder vielleicht sogar manchmal drastischer, mit deinen Überzeugungen bist du im Mittelalter stehen geblieben. Du bist intolerant. Einige gehen sogar so weit, eher aus dem linkspolitischen Spektrum, zu sagen, du bist eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn du ein bibeltreuer Christ bist. Soweit gehen die teilweise. Wie reagiert man da? Das Thema dieses letzten Vortrags heute lautet, wenn die Wahrheit nicht jedem passt. Anweisungen zum Umgang mit Gegenwind aus Amos 7, 10 bis 17. Noch einmal ganz kurz zum Hintergrund, damit wir uns das einprägen. Wie sieht die Gesellschaft aus, in der Amos redet? Es ist eine Spaßgesellschaft, der Handel floriert. Die Wirtschaft boomt, es herrscht Genusssucht, die zunehmende Bautätigkeit ist zu verzeichnen. Die Reichen leben auf Kosten der Armen, sie brechen damit das Gesetz. Gott schickt den Propheten Amos, um die Sünde im Volk anzusprechen. Und aufgrund der anhaltenden Sünde ist das in erster Linie eine Gerichtsbotschaft. Wir möchten jetzt einmal die Verse 10 bis 17 am Stück lesen. Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht mehr ertragen. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durch das Schwert sterben und Israel wird aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amasja sprach zu Amos, du Seher, geh weg! Und flieh in das Land Juda, iss dort dein Brot und weissage da selbst, aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs. Amos antwortete und sprach zu Amasja, ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israel. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst, weissage nicht wieder Israel und eifere nicht wieder das Haus Isaak. Darum spricht der Herr, deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden und deine Söhne und Töchter sollen durch Schwert fallen. Dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden, du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel soll aus seinem Land vertrieben werden. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, der erste Punkt lautet, rechne mit Anfeindungen. Rechne mit Anfeindung. Wir haben hier in den ersten beiden Versen eigentlich zwei Szenen, in den Versen 10 bis 13. In der ersten Szene sehen wir, es geht um Anfeindung hinter dem Rücken. Ich lese nochmal 10 und 11. Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird aus seinem Lande weggeführt werden. Moment, was geht hier eigentlich vor sich? Amasja ist ein Priester. Er hat ein geistliches Amt. Und er geht zum König, zu dem Politiker, um sich über seinen Kollegen, der auch ein geistliches Amt hat, über den Propheten zu beschweren. Es sind zwei Beschwerden, die er gegen Amos aufbringt. Die erste Beschwerde lautet, Amos macht gegen dich einen Aufruhr mitten in Israel. Die Wendung gegen dich ist hier auch noch grammatikalisch betont. Gegen dich, König, richtet sich Amos. Amos hat es persönlich auf dich abgesehen und damit lügt Amasja. Amos plant garantiert keinen Aufruhr gegen den König. Aber der Punkt ist, der Priester will Amos loswerden. Er erwähnt auch extra, der Aufruhr geschieht mitten in Israel. Also nicht irgendwo da draußen, sondern hier. Und König, das ist doch dein Einflussbereich. Mit anderen Worten, handle. Der Ball liegt bei dir, König. Die zweite Beschwerde ist, das Land kann die Worte des Amos nicht ertragen. Die Einwohner, o König, haben die Nase voll von diesem religiösen Fanatiker Amos, von diesem Fundamentalisten. Wir merken, Amasja will den König dazu bewegen, zu handeln, so nach dem Motto, König, du musst dich doch um die Belange des Volkes kümmern. Die Leute da draußen, sie können nicht mehr hören, was uns der Prophet sagt. König, es reicht. In Vers 11 kommt die Begründung für die Beschwerde. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durchs Schwert sterben. Ist das wahr? Hat Amos das gesagt? Die Aussage ist 90% richtig. Denn in Kapitel 7, Vers 9 sagt Amos schon, und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Aber diese Aussage bedeutet, gegen die Dynastie, gegen die Königsherrschaft Jerobeams wende ich mich. Diese wird ein Ende haben. Es ist nicht zwangsläufig gemeint, Jerobeam selbst wird durchs Schwert sterben, aber sie ist 90% wahr. Das heißt, es ist so eine Art Halbwahrheit. Amasja verändert es ein bisschen, damit es noch ein bisschen drastischer klingt. Dann wird Amos weiter zitiert und Israel, wir sind noch bei Vers 11, wird aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und diese Aussage ist korrekt. Genau das hat Amos so gesagt. In Kapitel 5, Vers 27, da heißt es, so werde ich euch bis über Damaskus hinaus gefangen wegführen, spricht der Herr, Gott der Herrscher ist sein Name. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite eine Lüge, dann haben wir eine Halbwahrheit und eine Wahrheit. Und das ist häufig so, wenn Anfeindung geschieht. Teilweise sind die Sachen richtig, teilweise sind sie verdreht, teilweise sind sie völlig falsch. Und man kann schlecht unterscheiden, was ist jetzt wahr, was ist richtig. Es ist eine Anklage hinter den Rücken. Ab Vers 12 sehen wir dann, Amasja beschwert sich nicht nur über Amos, hier beschwert sich Amasja jetzt direkt bei Amos. Vers 12 und 13. Und Amasja sprach zu Amos, du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda, iss dort dein Brot und weissage da selbst, aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist das Königsheiligtum und der Tempel des Königreichs. Wir müssen wissen, wenn Amasja hier sagt, flieh ins Land Juda, er macht sich nicht Sorgen um die Sicherheit von Amos. Ja? Flieh ins Land Juda meint, hau ab ins Land Juda. Verstehen wir jetzt wieder die Problematik mit Nord- und Südreich? Da ist irgendwo die Grenze hier, kurz über Jerusalem. Amos kommt aus Tekoa im Südreich, Gott schickt ihn ins Nordreich nach Bethel. Und Amasja sagt, geh weg von Bethel, geh wieder dahin, wo du gekommen bist, du Ausländer. Du kommst ja aus dem Südreich, wir wollen mit dir hier nichts zu schaffen haben. Wie am ersten Abend erwähnt, zwischen Nord- und Südreich gibt es eine Feindschaft, eine Rivalität. Dann heißt es hier weiter, Amos, isst dort dein Brot. Also er macht sich nicht Sorgen um den Lebensunterhalt von Amos, ob er genug zu essen bekommt. Bei Propheten war es damals schon so, dass sie auch bezahlt wurden teilweise mit Essen. Es wurde für die Propheten gesorgt, das sehen wir in 1. Samuel 9. Und Amasja möchte hier Amos unterstellen, du willst doch hier nur Geld machen. Verdien dein Geld da, wo du herkommst. Geh wieder ins Südreich. Vers 13, aber weissage nicht mehr in Bethel. Was ist das Problem an Bethel? Bethel ist die Hauptstadt der Sünde. Bethel ist St. Pauli. Bethel ist Las Vegas. Bethel ist Köln. Vielleicht ist Bethel auch Espelkamp zum Teil. In Amos 4, Vers 4, da heißt es doch, ja, kommt nach Bethel und sündigt. Das sagt Amos ja ironisch. Aber hier sehen wir, Bethel ist die Stadt der Sünde. Und mitten in dieser Stadt steht jetzt ein Prophet auf mit dem Wort Gottes und sagt, wenn ihr so weiterlebt, wird Gott euch richten. Und das können diese Leute eben nicht mehr hören. Wir müssen wissen, Bethel hat eine Vorgeschichte. Jerobeam der Erste hatte ein goldenes Kalb installiert, wo die Leute immer noch Götzendienst betreiben. Wie treffend ist hier die Aussage in Amos 5, Vers 10, bei Gericht hassen sie den, der zur Gerechtigkeit mahnt, und wer Wahres redet, den verabscheuen sie. Das trifft auch auf unsere Zeit zu. Die Wahrheit passt nicht jedem, vor allem nicht Menschen, die in Sünde leben. Es gibt in Amerika eine christliche Restaurantkette, Fastfood aus Christenhand. Ja? Diese Kette heißt Chick-fil-A. Und sie ist relativ bekannt und sie sind wirklich christlich. Also nicht nur wie das C in so manch einer Partei, sondern sie sind konsequent christlich. Sie haben sonntags geschlossen. Eigentlich ist sonntags der beste Einnahmetag, weil alle Amerikaner gehen nach dem Gottesdienst in Restaurants essen. Ist so in der Kultur. Sie machen Sonntag zu. Sie sagen, wir sind Christen, wir arbeiten Sonntag nicht. Obwohl sie damit viel Geld machen können. Sie unterstützen Missionseinsätze mit dem, was sie durch das Geschäft einnehmen. Und es schmeckt auch noch gut, aber ich will hier keine Schleichwerbung machen. Der Chef dieser Restaurantkette hat sich vor einiger Zeit zu Wort gemeldet zum Thema Homo-Ehe. Dan Cathy ist sein Name. Und er sagte, das ist eigentlich sogar noch recht moderat gesagt, er sagt, ich denke, wir laden Gottes Gericht auf unsere Nation, wenn wir ihm unsere Fäuste entgegenstrecken und sagen, wir wissen besser als du, was eine Ehe ausmacht. Damit hat er sich indirekt gegen die Homo-Ehe gewendet. Das gab einen Aufschrei. Die Restaurantketten wurden besprayt. Die Nation, viele haben sich gegen diese Restaurantkette gewandt. Sie haben Plakate aufgestellt und dagegen demonstriert, dass man nicht da essen soll. Einige Christen haben sich zusammengetan und haben gerade deswegen da gegessen. Aber der Punkt ist, den ich machen will, ist, wo Sünde angesprochen wird, müssen wir mit Anfeindungen rechnen. Das ist nicht nur in Amerika so, das ist in Deutschland so. Ich denke an die Demonstration in Stuttgart, als wir den Sexualkundezwang an Grundschulen auf dem Papier hatten. Da haben Christen dagegen demonstriert und die Gegendemonstration war heftig. Linksradikale wenden sich vehement gegen bibeltreue Christen. Es gibt ein Buch, das vor einiger Zeit erschienen ist, Mission Gottesreich, im Linksverlag erschienen. Männer wie Werner Gitt, wie Friedhelm Jung werden in diesem Buch durch den Kakao gezogen. Deswegen müssen wir uns als bibeltreue Christen nichts vormachen. Wir sollten mit Anfeindung rechnen. Nicht jeder wird zu unseren Predigten Ja und Amen sagen. Auch wenn du in der Seelsorge biblische Ratschläge erteilen willst, zum Beispiel, es ist Sünde, einen nichtchristlichen Partner zu haben, da kann man sich sehr schnell unbeliebt machen, manchmal sogar in der Gemeinde. Wo wir das Thema Sünde ansprechen, werden die Menschen nicht immer Ja und Amen sagen. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich eine Andacht in der Klasse gehalten habe. Daraufhin habe ich auch negative Reaktionen zum Teil bekommen. Also das, was der André da gesagt hat, ist schon irgendwie völlig abgedreht. Mein Vorschlag ist einfach, dass uns das nicht aus der Bahn werfen sollte. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, wir sollten mit Anfeindung rechnen. Wir müssen nicht bei allen Menschen beliebt sein. Ich würde sogar noch einen weitergehen und sagen, wir dürfen nicht bei allen Menschen beliebt sein. Wenn du bei allen Menschen beliebt bist, läuft irgendetwas falsch. Denn das Wort vom Kreuz ist doch immer noch eine Torheit denen, die verloren gehen, die ein verstocktes Herz haben. Deswegen ist nicht die Frage, ob Anfeindung kommt, sondern wie wir darauf reagieren. Wie reagiert Amos? Er hat jetzt ziemlich viel Anfeindung erlebt und jetzt stellt sich die Frage, wird Amos das Handtuch werfen? Das ist die Frage und das sehen wir in den Versen 14 bis 15, wie er darauf reagiert. Amos antwortete und sprach zu Amasja, ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israel. Amos reagiert hier interessanterweise, indem er einfach nur auf seinen Auftrag und auf seinen Auftraggeber verweist. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, sei dir deines Auftrages bewusst. Interessant ist hier der erste Satz. Amos sagt, ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ein Hirte, der Maulbeeren züchtet. Ja, Amos kommt aus der Landwirtschaft, wir haben bereits festgehalten, er ist Schafhirte, er ist Viehzüchter. Hier sehen wir auch, er hat auch nebenbei noch Maulbeeren gezüchtet. Aber vor allen Dingen ist die erste Aussage etwas umstritten. Amos sagt hier, ich bin kein Prophet und kein Prophetenjünger. Wenn wir jetzt mal die Übersetzungen vergleichen, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie hier drauf habe, ja. Die Elberfelder übersetzt ähnlich wie Luther, ich bin kein Prophet und kein Prophetensohn. Schlachter übersetzt, ich war kein Prophet und kein Prophetensohn. Das ist ja ein Unterschied. Ja? Sagt Amos hier, ich bin momentan kein Prophet? Oder sagt er, ich war früher kein Prophet, aber jetzt bin ich einer? Wieso kommt es zu diesem Unterschied in der Übersetzung? Im Hebräischen ist es möglich, einen Satz ohne Verb zu bilden. Ja, das funktioniert im Deutschen nicht so gut. Im Hebräischen gibt es solche Sätze. Hier steht wortwörtlich, ich kein Prophet, ich kein Prophetenjünger. Wenn man kein Verb hat, kann man die Zeit des Satzes nicht erfassen, oder? Was entscheidet da? Der Kontext. Kontext ist meistens das richtige Wort. In der Kinderstunde ist immer Jesus und Gott das richtige Wort, wenn man sich meldet. Bei der Bibelauslegung ist fast immer Kontext das richtige Wort. Aber natürlich auch Jesus und Gott. Im Vers 15 haben wir ein Verb und da geht es um die Vergangenheit. Aber der Herr nahm mich, das ist Vergangenheit, von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk. Deswegen denke ich, dass hier die Schlachter am besten übersetzt hat. Amos sagt, ich war früher kein Prophet. Ich bin kein berufsmäßiger Prophet. Ich habe es nicht gelernt. Ich war auf keiner Prophetenschule. Ich komme auch nicht aus einer Prophetenfamilie. Ich bin ein einfacher Hirte. Aber der Punkt ist, der Herr nahm mich. Das ist der Punkt. Einen ähnlichen Gedanken haben wir in Amos 3, Vers 8. Der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Gott, der Herr, spricht. Wer wird da nicht zum Propheten? Amos sagt, ich habe es mir gar nicht selber ausgesucht. Du sagst, ich soll nicht mehr prophezeien. Das Problem ist, Amos, die Entscheidung liegt nicht bei mir. Gott hat mich beauftragt. Der Herr nahm mich. Einer unserer Lehrer hat mal gesagt, wisst ihr was, ihr lieben Bibelschüler, die ihr euch auf den vorzeitlichen Dienst vorbereitet, wenn ihr was anderes machen könnt, macht was anderes. Aber wenn ihr nicht anders könnt, seid ihr die Richtigen. Diese Aussage hat mich sehr beeindruckt. Amos konnte nicht anders. Der Herr nahm mich in den Dienst. Jeremia hat ja mal versucht zu kündigen, er hat es nicht geschafft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir Gegenwind bekommen, dass wir uns unseres Auftrages bewusst sind. Denn wenn wir Anfeindungen und Schwierigkeiten im Dienst erleben, und ich rede jetzt nicht nur von Vollzeitlern, sondern von Dienst jeder Art in der Gemeinde. Wenn wir Anfeindungen und Schwierigkeiten im Dienst erleben, ist doch das Einzige, was uns im Dienst hält, das Bewusstsein, ich stehe hier, weil Gott es will. Das ist der Punkt. Vor wenigen Monaten sprach mich ein Pastor einer Nachbargemeinde an, der sehr viel Anfeindung erleben muss. Ich schaue auf diesen Mann hoch, er ist so treu. Da gab es Leute in seiner Gemeinde, die einen gesetzlichen Kurs fahren wollten. Die soll es ja schon mal geben. Sie wollten zurück zum Gesetz. Die Leute sind zu ihm gegangen und haben ihm ins Gesicht gesagt, wir möchten, dass du dein Amt niederlegst. Das ist Anfeindung in der Gemeinde. Und seine Antwort war, wisst ihr was, ihr Lieben? Ich habe nicht euch mein Versprechen gegeben, ich habe Gott mein Versprechen gegeben. Ich bleibe im Dienst. Wenn wir Anfeindung bekommen, dann ist oft das Einzige, was uns im Dienst hält, die Gewissheit, ich stehe hier, weil Gott es will. Der Punkt ist, nicht wir entscheiden, unter welchen Umständen wir Gott dienen und unter welchen Umständen wir Gott nicht dienen. Wenn Gott will, dass ich predige, höre ich doch nicht einfach auf zu predigen, wenn mir jemand sagt, hör auf zu predigen. Wenn Gott will, dass ich Kinderstunden mache, dann höre ich doch nicht auf, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn Gott will, dass ich in der Jugendgruppe Themen und Bibelarbeiten mache, dann höre ich doch nicht einfach auf, weil ich nicht genug Ehre und Anerkennung bekomme, sondern vielleicht nur Kritik, dann ich höre nicht auf deswegen. Wenn Gott will, dass wir auf der Straße evangelisieren, dann können die Leute mit Tomaten und faulen Eiern nach uns werfen. Wir hören nicht auf, wir halten die Stellung. Denn nicht wir entscheiden, wo wir Gott dienen und wo wir Gott nicht dienen. Nicht wir entscheiden, was wir sagen, was wir nicht sagen. Gott entscheidet. Und Amos sagt, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich war kein Prophet. Aber der Herr nahm mich. Und dieses Bewusstsein ist so entscheidend. Die Frage ist, Amos steht jetzt hier vor einer gewissen Entscheidung. Amasja sagt, weissage nicht mehr. Amasja sagt, flieh ins Land Juda. Und Amos sagt, der Herr hat mir aber gesagt, weissage. Amos steht vor der Entscheidung, hört er auf Amasja oder hört er auf Gott? Wie reagiert er. Wir lesen jetzt die Verse 16 und 17. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst, weissage nicht wieder Israel und eifere nicht wieder das Haus Isaak. Darum spricht der Herr, deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden und deine Söhne und Töchter sollen durch Schwert fallen und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel soll aus seinem Land vertrieben werden. Ich habe den dritten Punkt genannt. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Der Punkt ist nicht, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, passen wir die Wahrheit an. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Ja, wir haben keine andere Wahl, oder? Amos lässt sich hier überhaupt nicht beirren von Amasja. Amos geht keine Kompromisse mit der Wahrheit ein. Amasja, du sagst, ich soll nicht mehr prophezeien. Weißt du was, ich habe ein Wort von Gott für dich. Deine Frau wird zur Hure. Dein Besitz wird weggenommen. Du wirst sterben. Israel wird weggeführt werden. Amos macht einfach weiter. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Amasja beschwert sich beim König. Amos sagt, Israel wird gefangen weggeführt werden. Und Amos sagt, ja, das ist die Wahrheit. Israel wird gefangen weggeführt werden. Der Punkt ist, das Geheimnis ist, Amos sagt einfach immer das, was Gott sagt. Schaut mal, es gibt hier einen gravierenden Unterschied in der Wahrnehmung, woher das Wort kommt. Amasja sagt zum König, das Land kann seine Worte nicht ertragen. Wessen Worte? Amos Worte. Dann heißt es hier, denn so spricht Amos. Wisst ihr, das hier ist eine Prophetenformel. Es heißt in der Bibel immer, so spricht wer? Der Herr. Immer. Immer heißt es, denn so spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Wenn hier steht, denn so spricht Amos, gehen alle Alarmglocken hoch. Wieso denn das? Wieso wird diese Formel jetzt auf Amos angewandt? Der Punkt ist, Amasja sagt, ist gar nicht Gottes Wort. Ist gar nicht Gottes Wort, was Amos sagt. Und Amos nimmt jeweils auf beide Bezug. Es sind seine Worte. Amos sagt, nein, nein, es ist des Herrn Wort. Denn so spricht Amos. Ach, Amos sagt, nein, nein, so spricht der Herr. Er nimmt genau auf diese Kritikpunkte Bezug und stellt klar, das ist nicht mein Wort. Es ist Gottes Wort. Schon der Prophet Jeremia sagt in 5 Vers 13, er zitiert das sündige Volk, die Propheten sind Schwätzer und haben Gottes Wort nicht. Das war die Einstellung im Volk. Aber Amos sagt, höre des Herrn Wort. Meine Botschaft ist keine menschliche Botschaft. Und wir sehen das auch, alles was Amos hier androht, ist bereits in Gottes Wort drin. Es steht ja hier, das ist zugegeben echt harter Tobak, deine Frau wird zur Hure. Wisst ihr was, das ist ein Fluch in 5. Mose 28, da steht, du wirst dich mit einer Frau verloben, ein anderer Mann wird sie beschlafen. Das ist ein Fluch. Und Amos hat einfach nur die Bibel da, 5. Mose 28, und wendet Gottes Wort als Auslegungsprediger auf die Situation an. Hier steht, deine Söhne und Töchter werden durch Schwert fallen, steht in 5. Mose. Wenn du ungehorsam bist, werden deine Söhne und Töchter durch Schwert fallen. Amos liest einfach nur treu Gottes Wort vor. Und das, was schon 700 Jahre zuvor im Buch Mose gesagt wurde. In 3. Mose 26 heißt es, ihr werdet unkommen unter den Nationen. Und hier steht, ihr werdet sterben in einem unreinen Land. Amos ist ein Auslegungsprediger und er predigt treu. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Anfrage bekommen, in einer Nachbargemeinde zu predigen. Was ich schon mal mache ist, ich überlasse es gern dem leitenden Bruder zu entscheiden, worüber ich predigen soll. Ich schicke ihm eine Liste, darüber könnte ich predigen, such dir was aus, was vielleicht gerade jetzt für die Gemeinde besonders wichtig ist. Und er entscheidet sich für eine bestimmte Predigt und sagt mir im Nachhinein, das war fast ein bisschen listig, aber ich nehme es ihm nicht übel, wir verstehen uns gut. Er sagt im Nachhinein, du André, in diesem Gottesdienst wird eine CDU-Abgeordnete sein. Nur damit du Bescheid weißt. Und der Vertreter des muslimischen Immigrationsrates wird auch im Gottesdienst sein. Ich dachte mir nur, hättest du mir das vorher gesagt. Und ich stand da, ich sehe die Predigt an, die er gewählt hat und ich habe im Hinterkopf, wer im Gottesdienst ist. Wisst ihr was? Das muss ich zu meiner Schande bekennen. Ich habe angefangen, nicht zu verwässern, nicht Wahrheiten wegzulassen, aber so ein bisschen die Sache seichter zu machen. Weil, oh, CDU ist da und Moslem sitzt im Gottesdienst. Willst du das jetzt wirklich so krass sagen? Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und meine Frau ist da schon mal schwarz-weiß. Sie sagt, André, keine Abstriche, verkündige das so. So, alles klar, mache ich. Und ich bin hingefahren in Schwachheit. Ich bin hingefahren echt in Schwachheit, in viel Gebet. Ich saß in der ersten Reihe und direkt in der Reihe dahinter saßen sie alle mit Ehepartner. Ich dachte, okay. Ich bin nach vorne gegangen, habe gepredigt und ich habe gesagt, dass Jesus der einzige Weg ist und ich habe gesehen, da ist die Tür. Nach der Predigt, ich will mich am liebsten nicht wieder dahinsetzen, sondern ich will direkt rausgehen durch die Tür. Am liebsten, ja, das sind jetzt menschliche Empfindungen, es wäre nicht richtig gewesen. Ich erzähle nur, was dann so im Herzen vorgeht. Und ich habe gepredigt, der Herr hat auch wirklich Segen geschenkt. Und ich setze mich, nach dem Gottesdienst kommt der Moslem auf mich zu. Und ich dachte, jetzt knallt's. Er kommt und sagt, wissen Sie was? Vielen Dank für diese Predigt. Es hat mich so berührt. Und ich habe mich geschämt, ihr Lieben. Ich habe mich geschämt. Das, was eine verlorene Welt hören muss, ist doch die Wahrheit. Die rettende, die gute Botschaft. Wir dürfen da keine Abstriche machen. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit unverwässert. Das, was die verlorene Welt braucht, ist ja die biblische Wahrheit. Schaut mal, es wird gesagt in unserer Gesellschaft, das Universum ist durch Urknall bzw. durch die Evolution entstanden. Was sagen wir? Wir sagen, es steht geschrieben, 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es wird gesagt, der Mensch ist von sich aus gut. Wir sagen, es steht geschrieben, Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Es wird gesagt, es gibt viele Wege in den Himmel. Wir sagen, es steht geschrieben, Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, durch den sie sollen selig werden. Es wird in unserer Gesellschaft gesagt, Abtreibung ist das Recht einer jeden Frau. Wir sagen, es steht geschrieben, 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht töten. Es wird gesagt, ja, die Bibel ist nicht zu ernst zu nehmen, eine Sammlung von Mythen und von Legenden. Wir sagen, es steht geschrieben, 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Es wird gesagt, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit mehr. Wahrheit ist relativ. Wir sagen, es steht geschrieben. Das ist immer unsere Antwort. Es steht geschrieben. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es wird gesagt, Homosexualität ist ein alternativer Lebensstil. Wir sagen, es steht geschrieben. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10, macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen hat, wird an Gottes Reich teilhaben. Es wird gesagt, Kinder sind ein Hindernis für die Karriere. Wir sagen, es steht geschrieben, Kinder sind eine Gabe Gottes, Psalm 127. Es wird gesagt, versuche aus deinem Leben das Beste zu machen, verwirkliche dich selbst. Wir sagen, es steht geschrieben, Lukas 9, Vers 23, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wir könnten weitermachen. Wir könnten viele Bereiche aufzählen. Den Punkt, den ich machen möchte, ist, unsere Antwort auf Fragen unserer Zeit beginnt mit den Sätzen, es steht geschrieben. Wenn die Wahrheit nicht jedem passt, verkündige die Wahrheit. Ich möchte abschließend noch einmal zusammenfassen. Wie können wir mit Gegenwind umgehen? Einmal, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, wir sollten zunächst einmal mit Anfeindung rechnen. Es sollte uns nicht aus der Bahn werfen, wenn Leute plötzlich gegen uns sind. Es ist normal. Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Zweitens, wir sollten ein klares Verständnis von unserem Auftrag haben und auch von unserem Auftraggeber. Und drittens, wenn die Wahrheit nicht jedem passt, wir sollten einfach weitermachen. Die Wahrheit, und ein Punkt, den ich jetzt gerade nicht so betont habe, aber der auch sehr, sehr wichtig ist, die Wahrheit in Liebe weitersagen. Das ist unser Umgang, wie wir mit Gegenwind, wie wir Gegenwind handhaben. Und ich denke, dass Amos uns hier ein gutes Vorbild ist. Amen.